Ich möchte lesen aus Johannes, aus dem Johannesevangelium Kapitel 21, erstmal die ersten 5 Verse, dann die weiteren 9 Verse werde ich dann gegen Ende kurz erläutern. Aber mir geht es erstmal um diese 5 Verse. Hier haben wir einen Text, ein Ereignis, das sich unmittelbar nach der Auferstehung Jesu, ihr wisst ja, er ist auferstanden am 3. Tage und er hat sich noch 40 Tage, hat er sich noch gezeigt, mehrere Male. Und dann nach 40 Tagen ist seine Himmelfahrt geschehen aus dem Ölberg. Und an der Stelle wird er auch eines Tages, und wir werden am Mittwoch in unser Endzeitseminar auch hören, dass es bestimmte Zeichen gibt, wann Jesus eines Tages wiederkommen wird. Das gehört ja zu unserem Glaubensbekenntnis. Ja? Aufgefahren in den Himmel, von dort sitzend zur Rechten Gottes, und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Also diese Tage unterstreichen wir sehr, sehr auch unser Credo, unser Glaubensbekenntnis. Und es sind einige Dinge geschehen in diesen 40 Tagen, wo er hier auf der noch sich gezeigt hat als Auferstandener. Und Johannes, einer der Augenzeugen, der sagt, ich kann euch nicht alles schreiben, alles, was noch geschehen ist. Also dieser Satz finden wir im Evangelium, also das reizt mich, denn was ist noch alles passiert, was wir gar nicht wissen? Und alles ist in diesem Fall uns nicht überliefert. Aber die Highlights, die Spitzen sind uns überliefert. Und dieser Text spricht von einer weiteren Erscheinung Jesu seinen Jüngern gegenüber. Ich lese. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern und noch einmal am See Genezareth. Also zu diesem ersten Vers, das heißt, Jesus hat sich den 11, den Jüngern gezeigt in Jerusalem zweimal. Das eine Mal er erschien mitten unter ihnen bei verschlossenen Türen. Verschlossene Türen, ein Hinweis, die Jünger haben Angst gehabt, die wurden ja verfolgt, ihr Meister wurde gekreuzigt, eliminiert, und natürlich haben sie es mit Angst zu tun gehabt. Aber Jesus erschien in ihrer Mitte und sagte, Friede sei mit euch, fürchtet euch nicht. Er sprach mit ihnen, man konnte ihn anfassen. Dann hauchte ihnen auch Heiliger Geist. Ja? Das finden wir geschrieben im Evangelium von Johannes, im Kapitel 20. Dann war der Thomas nicht dabei, der Zweifler. Dann erscheint er nochmal. Und Thomas durfte seine Finger in seine Wunden tun. Und Jesus hatte auch den Frauen, denen er auch erschienen ist, ausgerichtet. Sag meinen Brüdern, dass ich sie in Galiläa treffen will. Da gehe ich vor ihnen und ich treffe sie dort. Und Galiläa ist ja im Norden von Jerusalem oder von Judäa. Und das ist dort am See Genezareth. Das sind so die wichtigen Städte, wo die meisten Wunder Jesu geschahen. Und die Stadt Jesu ist ja Kapernaum gewesen. Und in Kapernaum hat er die ersten Jünger berufen. Da hat er praktisch seine Mannschaft formiert. Und dort hat Jesus sie hinbestellt. Nun, er hat nicht gesagt, wann er kommt. Aber sie sollten da vorangehen zu ihm. Jetzt kommt Vers 2, heißt es, Simon Petrus, wer war dabei? Es geschah so, wer war dabei bei diesem Treffen? Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne von Zebedäus, die Söhne, das waren zwei Brüder, das war Johannes und Jakobus. Und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Diese weiteren Jüngern, da haben wir keinen Namen. Also wir finden den Petrus, den Thomas, den Zweifler, Nathanael, Jakobus, Johannes und die anderen zwei werden nicht genannt. Aber wir zählen keine 11, sondern wir zählen 7. In dem Fall waren es 7. Die anderen waren irgendwie mussten noch nachkommen oder sie werden hier nicht erwähnt. Sie waren auf jeden Fall bei diesem Ereignis nicht dabei. Wir lesen dann im Vers 3, Simon Petrus sagte, ich gehe jetzt fischen. Plötzlich heißt es, ich gehe fischen. Die anderen sagen, wir kommen mit. Sie gingen zum Ufer, stiegen ins Boot und fuhren los. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief zu ihnen, Freunde, habt ihr nicht ein paar Fische zu essen? Sie antworteten, nein, wir haben keine Fische gefangen. Bis hierhin dieser eine Text. Nun, wir sehen, dass plötzlich es heißt, Petrus hat die Idee gehabt, ich gehe jetzt fischen. War das eigentlich sein Auftrag? Es klingt so, als ob der Petrus irgendwie zurück auf etwas geht, was er einmal verlassen hatte. Und zwar 3 Jahre vorher. Jesus hat ihn gerufen und hat ihm gesagt, komm, folge mir nach, ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Nun, wie können wir denn diese Situation ein bisschen verstehen oder uns hineinversetzen? Und das ist hier ein wichtiger Punkt, wo ich versuche, es euch rüberzubringen. Diese Jünger, sie waren eigentlich traurig. Sie konnten damit nicht fertig werden, dass hier Meister Jesus nicht mehr bei ihnen war. Sie waren 3 Jahre mit ihm zusammen. Sie schliefen abends ein mit ihm. Sie wachten auf mit ihm. Sie aßen und tranken mit ihm. Sie liefen. Sie lebten mit ihm. Sie haben ihn atmen hören. Sie haben seine Worte gehört, seine Stimme gehört. Und vergessen wir nicht, der gegenwärtige Jesus auf diesem Planet Erde mit seinem Leib, was alles aus ihm ausgegangen ist, die Jünger hatten jeden Tag ein Highlight. 3x365 Tage, dreimal, sind über 1000 Tage, wo sie mit Jesus, als Jünger Jesu, im Gefolge des Meisters haben sie immer ein Highlight gehabt. Und schaut mal jetzt, was für ein Tiefgang, oder nicht ein Tiefgang, was für eine Dekadenz. Plötzlich wird er gefangen genommen, plötzlich wird er verurteilt, plötzlich wird er gekreuzigt, er stirbt und er hat sich zwar gezeigt, und sie haben sich gefreut, dass er auferstanden ist. Aber das war alles viel zu schnell. Das ist alles viel zu schnell. Sehr, sehr einprägsam war sein Sterben und seine aus menschlicher Sicht Niederlage. Das war sehr einprägsam. Aber dass sich jetzt Jesus sich als Auferstandener gezeigt hat, das war für sie unfassbar und aber so heftig, dass sie in diesem Loch hineingefallen sind, er ist einfach nicht mehr da. Selbst ein Thomas war dabei bei diesen 7, der seinen Finger in die Wunde reintun konnte. Er kniet sich hin, er fällt vor ihm nieder, sagt, mein Herr, mein Gott, der einzige der Jünger, der Jesus Gott nennt. Und selbst er in diesem Loch irgendwie ist er nicht mehr da. Sie waren in so einem Prozess. Vom Sichtbaren zum Unsichtbaren. Vom immer Anwesenden und anscheinend ist er nicht mehr da. Sie konnten nicht mehr seine Stimme hören. Sie waren in einem Loch. Emotional gesprochen, waren traurig. Und jetzt, das spricht doch eigentlich zu uns. Wie ist es denn mit uns? Wie geht es uns, wenn die schönen Erfahrungen und die schönen Erlebnisse mal da sind und man nicht da sind. Wenn die Wunder da sind und wenn sie nicht da sind. Wenn es richtig abgeht im Leben, im Erleben der Führung Gottes, im Erleben des Reden Gottes, wo so alles richtig glatt läuft und dann in Zeiten, wo nichts mehr klar ist, wo alles unklar ist und bei manchen, wo man dir auch den Teppich unter den Boden abzieht, wo keine Sicherheit mehr da ist. Du fühlst nichts mehr, du verstehst die Führung Gottes nicht, du kannst seine Stimme in deinem Herzen nicht vernehmen, du bist einfach da und hast so eine Zeit wie die Jünger, bei denen war es noch krasser, sie sagen, wo ist der Herr? Johannes, was ist, wo ist der Herr? Nathanael, wo ist der Herr? Ich weiß es nicht. Als das passiert ist, waren es 14 Tage gewesen, wo Jesus ihnen nicht mehr erschienen ist. Wo ist der Herr? Wo ist er? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und so war diese Stimmung. Nun, die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Lassen wir uns gehen, ist es falsch. Kommen Zweifel, dem darfst du keinen Raum geben. Dass man Zweifel hat in solchen Zuständen, wenn es so aussieht, nach die große Frage zu stellen, Herr, wo bist du? Wo bist du jetzt? Wo ist deine Hilfe? Wo ist deine Gegenwart? Wo ist deine Stimme? Wo bist du? Und das Zweifel aufkommen ist normal. Aber du musst die Zweifel überwinden. Wenn es neblig wird, geh durch den Nebel. Vertraue auf Gott. Wenn du nicht mehr fühlst, dann mach daraus kein Problem, sondern orientiere dich auf seine Verheißungen, auf sein Versprechen, orientiere dich auf das, was Jesus dir versprochen hat. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Zeitende. Orientiere dich darauf. Verlass dich darauf. Und wenn du für deine Lebensfragen oder für deine Lebensentscheidungen nicht weißt, was sollst du tun, dann übernimm Verantwortung mit reinem Gewissen vor Gott. Nach bestem Gewissen und auch in ihm, indem du Gott einfach ihm sagst, Herr, ich bin mir jetzt nicht sicher, was richtig oder falsch ist in dieser Entscheidung, aber ich übernehme Verantwortung. Und ich triff jetzt eine Entscheidung für meine Familie, für mein Leben, für meinen Beruf, für die Menschen, die du mir anvertraut hast. Für das, wo ich stehe. Ich treffe eine Entscheidung und ich vertraue dir, dass wenn etwas nicht nach deinem Willen ist, machst du die Türen zu. Schaut mal, ohne Gefühl, aber im tiefen Glauben beten. Und so treffen wir uns, unsere Berufswahl. Unseren Partner wählen wir aus. Und weißt du, verlass dich auch ein bisschen auf einen gesunden Menschenverstand, den Gott dir gegeben hat. Weißt du, du brauchst keine Führung Gottes, um zu begreifen, dass wenn du eine Familie hast, hast du auch für sie zu sorgen. Amen. Du hast auch für sie zu sorgen. Dass du Geld verdienst, dass du arbeitest, dass die Familie abgesichert ist. Das gilt auch für Single. Dass du dieses auch als Selbstverantwortung für dich annimmst und nicht einfach irgendwo eremitisch dich zurückziehst, auch innerlich, und sagst, naja, Gott, wenn du mich bewegen willst, bewege mich. Nein, Gott hat uns Leben gegeben, eine Erde gegeben. Komm, geh, bepflanzt die Erde und benennt sie jeden mit seinem Namen. War das nicht der Auftrag von Adam? Tue, sei aktiv, aber... Das ist wiederum eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, zu verstehen, wann Warten angesagt ist. Also, das ist, ich kann euch kein Rezept dafür geben. Es ist ein Bilanzieren, zu verstehen, jetzt werde ich aktiv. Ich habe gebetet und für mich scheint es jetzt diese Richtung zu sein. Ich gehe sie, auch wenn ich noch nichts gehört habe. Auf der anderen Seite gibt es manches Mal Lebensentscheidungen, wo man warten soll, bis der Herr eine Initiative ergreift. durch einen Umstand, durch Menschen. Es ist einfach ein Leben mit Gott, mit diesen zwei Seiten. Und man darf nicht extrem werden. Also wenn du Gott fragst, welche Zahnbürste du dir kaufen sollst, ne? Also das ist wieder extrem, ne? Verstehst du, was ich meine? So, einfach Verantwortung übernehmen für dein Leben und auch dein Verstand. Dein Bestes tun, da wo du bist, auch wenn du es nicht besser weißt. Aber in der Aufgabe, die Gott dir gegeben hat, in der Rolle, die du hast, egal wo, Familie, Geschäft, Church, tue dein Bestes und Gott wird dich belohnen dafür. Es heißt nicht, dass es dir keine Mühe kostet. Wisst ihr, diese sieben Kerle, Jesus sagt, nennen sie später Jungs. Ja? Ich habe sie euch gebracht, ich habe ein Foto von ihnen gemacht und ich will sie euch jetzt mal zeigen. So sehen diese sieben aus. Und ratet mal, wer Petrus ist. Ja? Komm, wer ist Petrus? Sei ehrlich. Steffen, wer ist Petrus? Wer ist Petrus? Nein, ganz links, das ist Petrus. Das ist Petrus. Ja? Schaut sie euch mal an. Ich meine, sie waren emotional in einem Loch. Ja? Das hat ihnen etwas ausgemacht. Aber in diesem Fall ist, also ich glaube nicht mehr an der Version, wie konnten sie bloß zurückkehren zu den Netzen? Wie konnten sie bloß zurückkehren zum Angeln, zum Fischen? Hat Jesus sie nicht beauftragt? Nein, ich bin überzeugt, dass sie richtig gehandelt haben. Sie haben es in diesem Augenblick nicht besser gewusst. Wo ist der Herr? Ich weiß es nicht. Warum zeigt er sich nicht? Ich weiß es nicht. Was sollen wir tun? Jetzt kommt's. In diesem Zustand sollen wir uns gehen lassen? Sollen wir uns einfach unseren Gefühlen gehen lassen? Und das geschieht oft, wenn man in solchen Momenten ist, der Unsicherheit, auch der Enttäuschung. Und du hast Arbeitsstelle verloren. Es geschehen Dinge, wo du dich fragst, warum? Warum geschieht es jetzt? Es ist doch alles glatt gelaufen und jetzt erlebe ich das. Warum? Und jetzt kommt's. Wie reagierst du? Du kannst dich gehen lassen und dann rutschst du rein in Dunkelheit. In Dunkelheit. Oder du übernimmst Verantwortung. Und in dem Fall für diese, angefangen von Petrus, war, weißt du was? Ich gehe jetzt mal Geld verdienen. Ich gehe ein paar Fische fangen. Ich gehe das, was ich weiß, was ich kann, fertig. Und die anderen haben nochmal geguckt, es gibt keine guten Filme. Also, wir kommen mit dir. Und sie sind mitgegangen. Das war nicht falsch. Sie haben sich überlegt, irgendwie müssen wir den Sinn unseres Lebens wiederfinden. Irgendwie müssen wir mit der Zeit gut umgehen können und sie herumkriegen. Irgendwie müssen wir die wünschenswerte Lebensqualität noch hinbekommen. Denn was sollen wir denn tun? Jesus hat ihnen gesagt, was sie tun sollen. Aber es war ein Moment, wo sie vollkommen im Nebel waren. Einfach, ich, wie heißt es denn, ich stehe auf dem Schlauch oder noch moderne Worte, ja, also Blackout. Kennt ihr das Blackout? Und ihr Lieben, beim Blackout, auch innerlich gesprochen, von deiner inneren Welt, da ist es wichtig, dass du weißt, Jesus ist dennoch da. Er ist da. Wir gehen jetzt fischen. Ich auch ab, zurück. Okay, ich gehe zurück. Aber sie haben was Sinnvolles gemacht. So, und jetzt kommt's. Aber es wurde nicht besser. Denn sie haben sich Mühe gegeben, ein paar Schwertfische zu fangen. Im See Genezareth gibt es keine Schwertfische. Aber sie haben sich Mühe gegeben, die Netze zu füllen. Und das Resultat war, dass nichts geschehen ist. Die ganze Nacht fingen sie nichts. das noch hinzu. Man gibt sich alle Mühe, schlägt sich sogar die Nacht um die Ohren. Aber am Ende muss man eingestehen, außer Späßen, Sorgen, Anstrengungen ist nichts gewesen. Was ich auch mache, gelingt mir nicht. Was ich tue, lohnt sich nicht. Und letztendlich, das befriedigt mich nicht. Das haben sie auch noch erlebt. Wo ist der Herr? Ich weiß es nicht. Er ist nicht da. Sie geben sich Mühe die ganze Nacht und haben keinen Erfolg. Also man kann sagen, von der Pfanne in den Grill. Ne? So. Der Zustand wurde nicht besser. Kennst du das? Kennst du das? Das kann doch nicht sein, dass dein Mühen einfach so vom Winde verweht. Diese Story hat nicht dieses Ende. Jedes Mühen hat der Herr belohnt. Denn Jesus, Halleluja, er ist da. Komm, Vers 4. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer. Jesus stand am Ufer. Es kommt die Zeit, wo die Nacht vergeht und wo Jesus hineinbricht, morgens früh, das ist bildlich gesprochen jetzt von meiner Seite, steht Jesus am Ufer. Aber sie erkannten ihn nicht. Und so geht es uns auch manchmal, dass Gottes Antwort, Gottes Hilfe ist schon da, aber wir sehen es nicht, weil wir nicht offen dafür sind. Weil wir nicht damit rechnen. Und diese Predigt soll uns alle sensibilisieren, dass wir damit rechnen sollen, dass Gottes Hilfe da ist. Dass seine Gegenwart trotzdem da ist. Vergleicht das wie eine Sonnenfinsternis, wo die Sonne nicht mehr zu sehen ist, weil der Mond sich davor geschoben hat. Aber die Sonne ist in dem Mond. Die Sonne ist nicht ein bisschen schwächer geworden. Sie ist mit der ganzen Kraft da. Amen. Nur für einen Moment ist sie nicht sichtbar. Und dann und dennoch ist der Herr da. Am Ufer, im Halbdunkel, 100 Meter entfernt. Jesus rief zu ihnen, Jungs, das Wort Freunde, im Vers 5, Freunde oder Kinder, gibt es Bibelübersetzungen, oder Jungs, habt ihr nicht ein paar Fische zu essen? Jesus wusste das ja, dass sie nichts hatten. Aber das ist die Art von Jesus, wo er dir immer sagt, wenn er dir hilft, sagt er, ich weiß es doch. Es ist keine Provokation, es ist ein liebesvolles Hineintreten mit dem Finger an den wunden Punkt. Nein, wir haben nichts. Und jetzt kommt das Entscheidende, ihr Lieben, im Vers 6, da forderte er sie auf, wirft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Diesen Satz kannten sie. Als Johannes diesen Satz hörte, und Petrus musste noch nachdenken, weil er war als Zweiter, hat er es erkannt. Diesen Satz kannten sie am Anfang, als Jesus sie 3 Jahre vorher berufen hat in Kapernaum. Da hat Jesus gesagt, hey, und habt ihr was gefangen? Nein, das hat sich wiederholt. Werft die Netze auf der anderen Seite. Und dann kam die, und dann hat er gesagt, hey, ich mache euch zu Menschenfischer. So beginnt die Story. Sie waren weit davon entfernt. Wo ist der Herr? Der Herr ist nicht da. Der ist nicht mehr da. Und plötzlich war er wieder da. Mit dem gleichen Auftrag. Und sie haben dem gehorcht, ihr Lieben. Und es geschieht, sie folgten, heißt es hier, seinem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnte. Die Mühe der ganzen Nacht Frage an euch. Hat sie sich gelohnt? Ja. Ja, sie hat sich gelohnt, weil Jesus das gesegnet hat. Jesus hat das gesehen. Und deswegen, wenn du im Nebel fliegst und dich nur an einen gewissen Radar verlassen kannst, wie viel mehr kannst du dich verlassen auf die Güte und Gnade unseres Herrn, der versprochen hat, ich werde dich nie alleine lassen. Ich werde nicht zulassen, dass dir etwas wieder... Du kannst dich vertrauen, wenn wir fliegen auf der Lufthansa einsteigen oder bei Ryanair und die landen mit Nebel. Naja gut, also ich habe schon manchmal meine Zweifel. Aber die meisten lesen ihre Zeitung, verlassen sich da auf die, heißt das Radar? Ne? Verlassen sich auf diese ganzen Berechnungen. Manchmal geht es auch daneben. Bei Jesus ist es nicht so. Amen. Und deswegen mittendrin in diesem Flug zwischen den Nebeln und Wolken, lies ruhig deine Zeitung und erzähl deinen Nachbarn auf dem Flieger einen Witz. Und das ist die Einstellung, die wir Christen haben sollen. Nicht sofort, jetzt sind wir verloren. Aber die Spannung, die da ist, die wird belohnt. Und sie haben einen Fang. Am Ende zählen sie die Fische. 153 große, dicke Fische. Jetzt 153 steht da. Naja, man kann viel dazu sagen. Es gibt einige, die sagen, gut, die 153 spricht dafür, dass es zur damaligen Zeit es 153 Fischarten gab. Das heißt, alles. Jesus hat sie erinnert mit den Fischen, dass die Menschen Fischer sind und dass sie kein Mensch vergessen sollen. Allen ist das Heil gegeben. Amen. Wir sollen zu allen Völkern gehen. Niemand vergessen. Heute weiß man, es gibt mehr. Ne? Aber man kann auch, Johannes ist auch der Offenbarungsschreiber. Man kann auch da ein bisschen rumspinnen. 153 ist 12, mal 12 sind 144, plus 9 sind 153. Hä? Bin ich nicht gut? Ich habe es aber nicht nachgerechnet. Ich hoffe, das ist richtig. Also 12 die Stämme Israels, 12 die Aposteln. Das multipliziert, ergibt die Gemeinde Jesu in der Heilsgeschichte inklusiv oder plus die 9 Früchte des Heiligen Geistes. Oder die 9 Gaben des Heiligen Geistes, wo wir haben 153. Oh mein Gott, man kann sich verlieren in solchen Berechnungen. Aber ich finde sie cool. Ich finde sie cool. Darauf kommt es nicht an. Was diese Geschichte uns sagt, das waren dicke, große Fische, die Netze gefüllt haben, aber die Netze sind nicht gerissen. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, der mir sehr am Herzen liegt. Und ich bitte, dass der Raphael, unser Keyboarder, mich begleitet in der Musik. Ich habe wirklich vor dieser Art von Jesus, von dieser liebenvollen Art, bin ich sehr berührt. Da heißt es, im Vers 7, jetzt sagte der Jünger, den Jesus sehr lieb hatte, hallo? Habe ich richtig gelesen? Johannes, sei vorsichtig, die anderen werden eifersüchtig. Aber wenn Johannes von sich spricht, sagt er, jetzt sagte der Jünger, den Jesus sehr lieb hatte, zu Petrus. Und Johannes spricht von sich. Johannes hatte die große Ehre, an der Brust Jesu zu liegen. Johannes, weil sie haben sich so hingesetzt beim Essen, dass der eine... Ja, komm, Heiko, ich demonstriere. Nein, es war nur ein Spaß. Es war ein Spaß. Die ganze Gemeindeleitung, komm mal bitte nach vorne. Also sie saßen ja nicht damals. Sie lagen zu Tisch. Sie lagen zu Tisch und dann haben sie so sich seitlich hingelegt. Die Tische waren so flach. Und der eine war in der Nähe der Brust des anderen. so um den Tisch. Versteht ihr? So, so, ne? Und so. Und Johannes hat einen Stammplatz. Der hat sich immer so hingesetzt, dass er seinen Kopf auf der Brust von Jesus lag. Er war der Einzige, der den Herzschlag, den biologischen Herzschlag Jesu kannte. Er hat gehört, wie sein Herz tickt. Und weil Jesus das immer erlaubt hat, war das der, den Jesus lieb hatte. Aber er hatte alle gleich lieb, ihr Lieben. Gott hat keine Lieblinge. Amen. Gott hat nur Kinder, die er liebt. Und er sagt zu Petrus, das ist der Herr. Das ist gerade der Herr. Es hat funktioniert. Wir haben die Netze wie damals geworfen auf der rechten Seite. Und die Netze sind voll. Das ist der Herr. Oh Mann, Petrus zieht sich an. Richtig, denn die waren wie in Unterhosen. Die Fischer haben damals in Unterhosen gefischt. Der zieht sich an, so ein Jackett oder sowas. Und er hat kurz überlegt, soll ich nochmal sagen, Herr, wenn du es bist, sag, dass ich auf das Wasser laufen kann. Nee. Er schmeißt sich da rein. Und der Junge sagt, was macht er denn? Es gab einen Grund, ihr Lieben. Petrus hatte noch etwas gut zu machen. Denn er war der Verleugner. Und er schmeißt sich hinein, schwimmt um sein Leben, denn er wollte zuerst. Johannes, du warst immer der Erste an der Brust von Jesus. Jetzt will ich der Erste sein. Und rennt, schwimmt. Und schwimmt Jesus entgegen. Und da heißt es in Vers 8, die anderen Jünger waren noch etwas, ein paar hundert Meter vom Ufer entfernt. Die haben auch überlegt, komm, wollen wir uns auch ins Wasser schmeißen? Nein, die haben die Fische zu retten gehabt. Und sie folgten Petrus mit dem Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Und jetzt muss etwas passiert sein. Als sie aus dem Boot ausstiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer. Und was geschieht da? Sie sahen ein Kohlenfeuer auf dem Fische brieten. Das gibt's gar nicht. Jesus sagte, habt ihr was zu essen? Und er hatte schon längst das Frühstück vorbereitet. Wow. Ein Vesper war vorbereitet. Also so Vesper? Vesper. Vesper. Es ist gut, ein Vespa zu essen mit der Vespa. So. Und da war auch französische Baguette dazu. Brot war dabei. Jesus beriet, hat ein Frühstück vorbereitet. Jesus, für wen hast du dieses Frühstück vorbereitet? Ihr Lieben, ob du es glaubt oder nicht, als Erstes für Petrus. Jesus wusste, der wird zuerst schwimmen. Aber was ist das Besondere? Dieser Kohlenfeuer, es gibt mehrere Bezeichnungen für Feuerstellen in der Bibel. Und im Grundtext, das in Griechisch geschrieben wurde, gibt es mehrere Bezeichnungen. An dieser Stelle ist eine Bezeichnung, die nur an einer zweiten Stelle zu finden ist. Sonst nicht mehr in der Bibel. Die Bezeichnung Kohlenfeuer in diesem Sinne findest du nur noch einmal. Wisst ihr wo? Ich zeig's euch. Johannes 18, 18. Die Männer der Tempelwache und die Diener des Hohepriesters hatten ein Kohlenfeuer. Da kommt wieder dieses Wort. Angezündet. Sie standen um das Feuer herum und wärmten sich, denn es war kalt. Petrus ging zu ihnen, um sich auch zu wärmen. Bibelkenner wissen jetzt, das ist die Nacht, wo Petrus den Herrn verleugnet hat. Das ist die Nacht gewesen, wo er an derselben Art des Feuers, des Kohlenfeuers, wo er sich erinnert, Jesus sagte ihm: Petrus, du willst für mich sterben? Bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und es fing an diesem Ort in Jerusalem und an diesem Kohlenfeuer, wo es ein Ende wärmte, hat man ihm gesagt: Hey, du bist einer von ihm. Nein, doch. Du bist einer, der ihn nachfolgt. Du bist einer seiner Jünger. Nie im Leben. Ich kenne diesen Mann nicht. So. Johannes 21, Vers 9. Jesus besorgt das gleiche Feuer. Ein Zeichen seines Versagens. Und Jesus wartet auf ihn. Er sitzt dort und empfängt. Oh, was ist jetzt passiert? Empfängt den Petrus. Und er kommt. Er versteht es. Aber wisst ihr, was der Unterschied war? Über sein Versagen war ein liebevolles Mahl vorbereitet. Über sein Versagen von Petrus hat Jesus in seiner Liebe und in seiner Gnade ihm gedient als Zeichen: Ich vergebe dir und ich liebe dich. Und die Kraft der Gnade, der Vergebung, inmitten unser Versagen, ist größer als unser Versagen. Ist größer als unsere Sünde. Ist größer. Und das ist in diesem Moment passiert. Und zu uns spricht auch der Geist Gottes heute Abend und sagt: Willst du auch nicht hier Platz nehmen? Jesus kennt dich. Er kennt dein Leben. Und da, wo du versagst, da ist der Herr. Und er wartet auf dich, dass du umkehrst, zurückkommst. Ja, Petrus hat die Kohlen gesehen. Er hat es erkannt, er hat es verstanden. Aber sein Blick war fixiert nicht auf die Kohlen, sondern auf das, was auf die Kohlen war. Fisch für alle. Ein Fischmeck. Ein Fischmeck war drauf. Ich sag dir, ab heute solltest du bei McDonald's Fischmeck essen. Dann erinnerst du dich an diese Predigt. Da lädt uns Jesus ein. Und da heißt es dann im Vers 10, Jesus erbat die Jünger: Bringt ein paar von den Fischen her, die ihr gerade gefangen habt. Und Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war gefüllt mit unter 43 großen Fischen. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Und im Vers 12 sagt Jesus uns allen und besonders zu Petrus über diese Kohlenfeuer: Da hat's angefangen. Aber ich vergebe dir, Petrus. Und da heißt es: Kommt her und esst. Vers 12. Sagte Jesus: Keiner von den Jüngern wagte zu fragen: Wer bist du? Denn alle wussten, das ist der Herr. Halleluja. Alle wussten, das ist der Herr. Heute Abend, lass uns aufstehen. Heute Abend, ich lade dich ein, komm einfach. Komm einfach hier an dieser Stelle, die wunderbar vorbereitet ist. Komm, an was lässt dich dein Gewissen erinnern? Was ist es, mit dem du zu kämpfen hast? Was ist es? Wo hast du versagt? Wo hast du die Spur verlassen? Wo hast du dich gehen lassen? Wo bist du dem erlegen, wo du dachtest, der Herr ist nicht mehr da, er versteht mich nicht, er kümmert sich nicht um mich. Wo ist der Herr? Anstatt Verantwortung zu übernehmen, hast du dich gehen lassen. Du hast es mit der Angst zu tun gehabt. Jesus verklagt dich nicht. Und wenn der Herr dir sagt, was hast du? Hast du was zu essen? Was hast du zu geben? Du sagst, ich habe gar nichts. Der Herr sagt, ich habe genug für dich. Komm.